Heute bei «Apropos» Sexismus im Frauenfußball. Noch im Sommer haben alle euphorisch auf die EM geschaut, auf die vollen Stadien, die bunten Fanmärsche, die sportliche Leistung. Dabei ist aber ein Hintergrund gerückt, mit was Fußballerinnen im Alltag zu kämpfen haben. Sie werden beleidigt, bedroht, belästigt. Sie müssen sich sexistische Sprüche anhören.
Am Anfang habe ich schon immer mal wieder einen Spruch gehört, so «Hey, ist noch gut, was du machst für eine Frau? Für ein Mädchen ist sie noch gut?»
Manchmal sogar im eigenen Verein.
Und schon als ich bei den Juniorinnen war, sind mir immer wieder mal Kommentare aufgefallen, die aus dem Publikum gekommen sind. Vor allem von jungen Herren, die selber Fußball gespielt haben. Und es waren damals einfach so Kommentare wie «Ah, du Kampflesbe, geh zurück in die Küche, kannst eh nicht Fußball spielen, geh lieber ins Ballett oder geh reiten, aber sicher nicht Fußball spielen.»
Beleidigungen haben während dieser EM sogar zugenommen. Wie sieht die Realität der Schweizer Fußballerinnen aus? Wo hat die EM wirklich einen Fortschritt gebracht? Und machen die Verantwortlichen genug gegen Sexismus oder Rassismus? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Und zwar mit Aniel Peterhans. Sie ist Reporterin beim Nationalen Recherchedesk von Tamedia und hat zusammen mit Patrick Oberli und Andrea Bleicher vom «Frau Müller Magazin» recherchiert, was Fußballerinnen und Funktionärinnen im Alltag erleben. Ich bin Alex Arecker. Hoi Aniel.
Hoi Alexandra.
Bevor wir über die Recherche reden, was ist dir von dieser Fußball-EM im Sommer so besonders geblieben?
All die coolen Public Viewings, wo ich gegangen bin. Ich bin nämlich immer in Public Viewings gegangen, mit Kolleginnen, auch mit vielen Männern, wo ich zuerst alle ein bisschen musste überzeugen, um mitzukommen. Aber nachher eigentlich alle gesagt haben, wow, mega cool, ist ja genauso gut die Stimmung, etc. Und was mir jetzt in meinem Nachgang auch mega in Erinnerung bleibt, ist, dass ich beim Wandern, zum Beispiel jetzt gerade das Wochenende, so kleine Mädchen gesehen habe, mit Trikots von Schertenleib draufstehen oder Gemäli. Finde ich mega toll.
Und welches Spiel hast du so besonders packend gefunden von diesen vielen?
Der Schweiz droht der Gall. Unten macht sich Gemäli bereit. Und auch Alicia Lima. Pia Sundhage reagiert noch einmal.
Also das Beste habe ich gefunden, die Schweiz gegen Finnland. Logisch. Das ist, hast du den Fall auch gesehen?
Natürlich.
Dort war ich im Bogen F mit Kolleginnen und es war so eine krasse Stimmung, wo die Schweiz noch mal ein Goal gemacht hat. Wir sind alle durchgedrückt.
Lehmann. Zynogorcevic. Jetzt. Reuterl hat viel Platz. Reuterl hat sie.
Genau das wünschen sich eigentlich die Fußballerinnen schon lange, haben sie vor der EM immer wieder gesagt, dass man über den Sport redet und nicht mehr immer über ihre Fingernägel oder ob sie jetzt schneller oder langsamer sind als Männer. Das ist der EM durchaus passiert, aber eben nicht nur.
Nein, du sagst es richtig, die EM hat mega viel Positives bewirkt. Endlich mal Aufmerksamkeit. Magst du dich noch erinnern an die Zahl, an den Fanmärsch in Bern? Irgendwie 20'000 Leute, immer wieder ein neuer Rekord, mega cool. Aber ein paar Wochen später ist ein Monitoring rausgekommen von der UEFA, das sie zusammen gemacht haben mit Meta, wo Facebook und Instagram dazu gehören, und TikTok und auch X, ehemals Twitter. Und die Zahlen, ich bin gar nicht sicher, ob irgendjemand darüber berichtet hat, ich habe es noch nie gesehen, die haben gezeigt, dass während der EM fast 2'000 beleidigende Posts gegen über 440 Spielerinnen, Trainerinnen und Offizielle erfasst worden sind. Es geht um Sexismus, um Rassismus, alles, was du in der Einleitung gesagt hast, aber auch um Homophobie. Und das finde ich ein bisschen krass, es ist ein klarer Anstieg gegenüber der EM 2022 in England. Ich glaube, über 7% mehr.
Hat man denn in diesem Monitoring auch gesehen, wer davon am meisten betroffen war?
Also am meisten sind Spielerinnen selber betroffen gewesen. Es ist gegen ihre Person gegangen, nicht gegen das Spiel. Ich glaube, 2 von 3 haben direkt auf die Person gezielt. Ein Beispiel, das in den Medien war, ist zum Beispiel Jessica Carter. Das ist eine dunkelhäutige Verteidigerin von der englischen Nationalmannschaft. Und sie hat schon im Vorhinein, aber auch im Verlauf der Europameisterschaft so viel Rassismus online erlebt, dass sie sich aus den sozialen Medien ganz zurückgezogen hat.
Also hat ihre Konten wie deaktiviert.
Genau, genau. Und auch, wo die französische Mannschaft im Viertelfinale, ist das, glaub ich, ausgeschieden ist, hat die Goalie, Pauline Béraud-Magnin, auf Instagram einen Post aufgeladen, wo er recht krass war. Sie hat gesagt, ja, es gibt noch etwas viel Schlimmeres als unsere Niederlage, und das ist der Hass, den wir jetzt gerade erleben in den sozialen Medien. Es sei für sie ein Ort von Gewalt, Rassismus und Beleidigungen, und das sei inakzeptabel.
Hat man nicht auch gesehen, ob bestimmte Nationen mehr betroffen sind als andere?
Spanien, glaube ich, weil sie halt ein Top-Team sind, von Anfang an eine Favoritenrolle inne hatten. Und das zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich und entsprechend auch Hass. Und man muss sagen, sie haben es bis ins Finale geschafft. Also es ist ein längerer Zeitraum, wo so etwas dann passieren kann.
Warum überhaupt monitort das die UEFA? Was bezweckt sie damit?
Sie wollen so gegen Hass natürlich vorgehen. Sie wollen es einerseits überwachen, also die Zahlen öffentlich machen, sensibilisieren, aber sie wollen es melden und entfernen lassen. Recht viel haben sie zusammen mit Meta, X oder TikTok auch entfernen lassen oder verfolgt. Und es geht halt, es geht um Sensibilisierung. Wie gesagt, es ist wie zum Zeigen, hey, das passiert gerade in den sozialen Medien und bewirkt natürlich auch etwas bei den Spielerinnen dann im richtigen Leben.
Ihr habt euch ein eigenes Bild gemacht. Ihr habt mit Schweizer Spielerinnen, Trainerinnen, Funktionärinnen aus verschiedenen Ligen geredet, sehr viele Gespräche geführt. Wie offen sind sie gewesen, über Sexismus zu reden?
Es ist eine schwierige Frage. Also ehrlich gesagt, während der EM war es recht schwierig gewesen, um mit Spielerinnen und Trainerinnen zu reden. Logischerweise, weil sie alle beschäftigt waren, aber auch vor allem, weil die Euphorie einfach riesig war. Weil alle gedacht haben, hey, ja, eigentlich hätte ich schon viel dazu zu sagen, aber doch nicht jetzt. Jetzt sind wir gerade so in der Freude und wir haben halt auch nicht wollen, das irgendwie abziehen mit irgendwie so einem eher negativen Thema. Und was mir auch aufgefallen ist, alle Frauen, alle Spielerinnen sind mega tough, auf eine mega gute Art und Weise. Sie sind wirklich nicht hypersensibel, was so Sprüche angehen, wo sie gehört. Und ich kann mich mega gut, es steht stellvertretend, finde ich, an mein Gespräch mit der Noa Scherz erinnern. Die hat den Meistertitel gewonnen mit IB dieses Jahr und nachher ihren Rücktritt bekannt gegeben. Und sie hat mir mega viele so Sachen einfach so nebenbei erzählt und ist dann gerade weiter. So Sprüche, die sie gehört hat.
Dass du dann eher mal gestoppt hast und gefunden hast, was?
Genau, ich bin dann wirklich so gewesen, hey, stopp, Moment. Was ist dir gesagt worden? Das geht doch nicht. Und sie so, ah ja, eigentlich ist schon daneben.
Ihr habt nach all diesen Gesprächen wie so mehrere Problembereiche herauskristallisiert. Fangen wir vielleicht mal dort an, wo es besonders sichtbar ist in den sozialen Medien.
Mein Name ist Asia, ich bin 25 und ich komme aus Zürich. Ich mache jetzt schon seit einer rechten Weile hauptsächlich Fußball-Content auf Social Media.
In den sozialen Medien haben ja während der EM mega viele Spielerinnen auf Nationalniveau Hass erlebt, aber auch ganz normale Leute, und zwar beispielsweise Asia. Mit ihr haben wir geredet, sie ist eine Influencerin, die viel über Fußball redet, Männer- und Frauenfußball, mega draus kommt, Sportmanagement studiert, und sie muss sich wirklich einiges anhören.
Was ich halt einfach beobachte, ist, dass ja, seit ich Fußball-Content poste, gibt es immer mal wieder sehr negative Kommentare, sehr negative Reaktionen darauf. Ja, also ich muss sagen, es ist ein bisschen phasenweise, es ist mal mehr, mal weniger.
Wie erklärt sich Asia die vielen Sprüche, die da kommen?
Ich kann es langsam nicht mehr sagen. Toxische Männlichkeit. So wirklich, sie hat gesagt, sie spürt es richtig raus. Sagen sie häufig so einzelne junge Männer, 14, 15, 16-jährig.
Ein Großteil davon kommt von jüngeren Jungs, sage ich mal. Ich würde mal schätzen 14, 15, die dann halt wirklich irgendein Zeich hineinschreiben, wo ich persönlich aber dann auch wiederum gar nicht so ernst nehme. Weil ich denke mir halt einfach, ja, also die wissen es halt nicht besser.
Sie sagt, irgendwie spürt sie, dass das von den sozialen Medien kommt, dass es dort einfach ein paar Vorbilder gibt, die du und ich auch kennen, die das einfach ein bisschen propagieren.
Was ich weitaus tragischer finde, ist eigentlich, ja, wenn ich sehe, dass ich Kommentare bekomme, die recht, ja, wie soll ich sagen, bodenlos sind und dann die Verfasser aber wirklich deutlich älter sind, auch als ich. Ja, also es ist natürlich auch mega interessant, oder ich sehe ganz klar, das sind alles männliche Verfasser von diesen Kommentaren.
Ja, sie hat es einfach mega satt, sich immer rechtfertigen zu müssen, dass sie etwas versteht von Fußball.
Mir ist die Liebe für Fußball in die Wiege gelegt worden. Also ich habe die Passion von meinem Papi geerbt und ich habe es einfach wirklich nie anders gekannt. Wer mich kennt, weiss, Fußball ist ja ein grosser Teil von meinem Leben. Ich würde sogar sagen, ein grosser Teil von meiner Persönlichkeit und definitiv etwas, was ja, mich auch zu der Person macht, wo ich bin.
Es geht immer gegen ihre Person, also darum, dass sie eine Frau ist und nicht irgendwie gegen das, was sie sagt über den Fußball.
Es ist definitiv nicht nur Negativität umeinander. Also ich beobachte auch oft, oder, dass dann auch sogar Leute, andere Männer, andere Jungs auf die negativen Kommentare antworten und irgendwie sind so, hey, das ist voll nicht okay, was du da geschrieben hast. Es ist sicherlich nicht jeder, aber trotzdem irgendwie, ja, um.
Ein weiteres Problemfeld, das ihr analysiert habt, sind die Vereine. Was passiert zu einem Fußballverein?
Ja, da würde ich gerne Simone bringen. Sie ist erst 19, hat 7 Jahre in einem Zugerverein gespielt. Sie will den Namen des Vereins nicht sagen und auch ihren Nachnamen nicht. Sie sagt aber auch, weil das, was sie erlebt hat, so ein bisschen stellvertretend ist. Also es bringt es gar nicht, wenn man da über ein Schaufenster stellt.
Ich war eigentlich immer Aussenläuferin und bin darum relativ nah am Publikum dran. Und schon als ich bei den Juniorinnen war, sind mir immer wieder mal Kommentare aufgefallen, die aus dem Publikum gekommen sind. Vor allem von jungen Herren, die selber Fußball gespielt haben. Und es sind einfach so Kommentare wie, ah, du Kampflesbe, geh zurück in die Küche, kannst eh nicht Fußball spielen, geh lieber ins Ballett oder geh reiten, aber sicher nicht Fußball spielen. Viele Sprüche entstehen, weil die Männer, die diese Kommentare machen, einfach das Gefühl haben, dass ihnen etwas weggenommen wird, durch das, dass Frauen Fußball spielen. Weil Fußball ist etwas für Männer und sicher nicht für Frauen.
Man fragt sich schon ein bisschen, wie kann das sein, dass man gerade im eigenen Verein nicht so ernst genommen worden ist?
Das hat sie auch am meisten aufgeregt. Sie hat gesagt, dass die Respektlosigkeit aus dem eigenen Verein kommt. Wir tragen das gleiche Vereinslogo, das gleiche Trikot, es kann doch nicht sein. Ich finde, sie hat noch eine gute Erklärung gehabt. Und zwar sieht sie das Problem mega strukturell.
Ich denke, ein anderer Punkt ist sicher auch, dass Frauen im Fußball sehr oft strukturell benachteiligt werden. Zum Beispiel haben viele Frauenteams keine eigene Garderobe oder können nur auf Nebenplätzen Fußball spielen. Während die Herrenteams, die aber teilweise in tieferen Ligen spielen, einfach den Hauptplatz mit der Tribüne haben.
Auch in dem Verein, wo sie gespielt hat, die Männer ihre eigenen Kabinen, eigene Duschen, ihre Trikots werden gewaschen. Bei den Frauen ist es genau das Gegenteil. Sie waschen alle ihre Trikots selber. Sie haben keine eigene Kabine. Sie spielen meistens auf dem Nebenplatz ohne Zuschauerinnen und Zuschauer.
Durch das wird der Frauenfußball einfach viel weniger ernst genommen und die Leute haben weniger Respekt davon. Und wenn kein Respekt um ist, führt das automatisch dazu, dass viel schneller und viel mehr so Sprüche und Kommentare gemacht werden.
Das öffnet einfach Tür und Tor für Sexismus. Vom Publikum, vom Verein, von Fans, von allen.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass in der heutigen Zeit Sexismus gar kein Thema mehr dürfte sein. Und darum wünsche ich mir, dass die Gesellschaft in Zukunft noch offener wird und der Frauenfußball genauso unterstützt wird wie der Männerfußball auch.
Spielen denn auch Abhängigkeiten eine Rolle?
Mega fest. Ich finde, was man jetzt bei allen Spielerinnen und Trainerinnen so ein bisschen im Gespräch herausgehört hat, ist, wie gross ihre Leidenschaft ist für den Sport. Es ist teilweise wirklich, also ich glaube, alle haben irgendwie mehrmals in der Woche trainiert, haben am Wochenende noch ein Match gehabt. Es ist nicht einfach ein Hobby, es ist wie ihr Leben gewesen. Und entsprechend wichtig ist es ihnen auch, dass sie spielen können. Wichtig ist ihnen auch das Team, dass sie ein Teamplayer sind. Und das macht deine Abhängigkeit halt einfach gross. Also vor allem vom Trainer, oder? Weil er entscheidet über Startaufstellungen, er entscheidet über den Match, er hat eigentlich alles im Griff. Und ja, was man da auch noch in den Sinn kommt, ist eine andere Situation, wo nicht, weil man nicht unbedingt nur von Trainer irgendwie eine Abhängigkeit hat, sondern auch von medizinischem Personal. Noah Scherz zum Beispiel hat gesagt, dass er sich gut erinnern kann. Das ist wieder so etwas, was sie nebenbei erzählt hat übrigens. Wo sie 17 war und ihr Knie kaputt war, ist sie in eine Klinik gekommen, wo ein mega bekannter Physiotherapeut gearbeitet hat und der hat eigentlich keine neuen Patientinnen und Patienten aufgenommen. Und sie hat er aber behandeln und sie hat gedacht, oh, ich muss jetzt mega dankbar sein, dass er mich behandelt und sich Zeit nimmt. Und es ist dazu, sie hat häufig gruselig gesagt, zu unangenehmen Situationen gekommen. Als Frau kann ich es, du kannst sicher auch recht gut nachvollziehen, was sie meint. Es ist einfach zu nahe. Mhm. Es ist wie, es sind kleine Sachen, die passieren, die einfach zu nahe sind. Und du sagst nichts, weil es eh schon unangenehm ist. Und wenn du etwas sagst, wird es noch unangenehmer.
Machtmissbrauch, Abhängigkeiten, das sind so Mechanismen, die hört man ja eigentlich immer wieder, wenn es gerade um strukturellen Sexismus geht. Du hast schon sehr viel dazu recherchiert, zum Beispiel, wenn er sich in der Medizin oder in der Politik zeigt. Welche Parallelen siehst du so ein bisschen zum Frauenfußball?
Mhm. Ich habe jetzt ein paar Mal während der Recherche über die anderen beiden Recherchen nachgedacht, über die Parlamentsumfrage, die wir gemacht haben, und die Ärztinnen. Dort haben wir auch eine Umfrage gemacht zu Sexismus. Und ich finde, die Sprüche sind gleich. Täter sind gleich, also extra nicht gendered. Täter sind immer männlich. Und es sind immer Sprüche gegen die Person. Also es geht so ins Persönliche innen, nie um die Leistung. Das finde ich mega gleich. Bei den Ärztinnen war es auch häufig so eine Ausnutzung von der Machtposition, von einem Oberarzt, von einem Chefarzt, der genau gewusst hat, dass die Assistenzärztin von ihm abhängig ist. Und bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern ist genau wie bei den Fußballerinnen sehr viel online abgelaufen. Also der meiste Hass ist eigentlich online gekommen, so ein bisschen feig hinter anonymen Profilbildern.
Die Hemmschwelle besonders tief ist, oder? Mhm. Was ist im Frauenfußball anders? Also wo siehst du auch eher Unterschied?
Hast du schon mal von Sextortion gehört?
Ja, gehört schon. Ich könnte es nicht im Detail sagen, aber es geht so ein bisschen um so Gefälligkeiten.
Genau, ich habe es vorher noch nie gehört. Es ist wie Gefälligkeiten, also im Sport Sextortion ist, dass man eine sexuelle Gefälligkeit macht im Austausch für irgendwie sportliche Vorteile, also zum Beispiel eine Startaufstellung, die gut ist. Und es gibt eine internationale Studie, die dieses Jahr 2025 publiziert worden ist, wo fast 500 Athletinnen befragt worden sind und fast 100 von denen haben gesagt, schon mal so einen Sextortion erlebt zu haben. Und was auch krass ist, ein Drittel von diesen fast 100 Athletinnen sind minderjährig gewesen. Und die Co-Autorin von dieser Studie hat auch Hinweise aus der Schweiz bekommen. Besonders geblieben ist mir ein Fall von Genf, wo eine Spielerin geschrieben hat, sie sei jetzt nicht mehr bereit, genau so etwas zu machen. Also zum Beispiel einen Blowjob gegen eine Startaufstellung.
Man hat ja die EM als Sommermärchen bezeichnet, von einem Gamechanger für den Frauenfußball geredet. Dass die Beleidigungen gleichzeitig so zugenommen haben, der Sexismus, das stellt den Fortschritt ja schon ein Stückchen weit in Frage.
Ja, irgendwie schon. Ich habe mir das irgendwie auch zuerst gedacht, hey, das kann ja nicht sein. Das ist irgendwie, dass es die Zunahme gegeben hat. Ich glaube aber, man muss es ein bisschen relativieren. Ich glaube, der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist nicht nur ein Problem, das der Fußball hat, logischerweise. Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe das Gefühl, gerade aktuell die Stimmung. Es sind gerade sehr viele Männer in Machtpositionen auf der ganzen Welt, die ein bisschen ein komisches Vorbild abgeben, wenn wir auf Amerika schauen, wenn wir auf Russland schauen, etc. Und auch, wenn wir eben in die sozialen Medien schauen. Und der Frauenfußball bietet sich, glaube ich, einfach an, weil halt, also es bietet sich an, um eine Frau auf den Körper zu reduzieren, weil halt der Körper auch ihr Instrument ist, zum Fußballspielen, oder? Und dort hat uns Leandra Fluri ein gutes Beispiel genannt. Leandra Fluri kennen sicher viele. Sie war ehemals Verteidigerin beim GC Club Zürich in der Women's Super League und jetzt ist sie beim FC Rapperswil-Jona. Und sie hat gesagt, es ist einfach ein riesiger Unterschied und mega viele haben das anscheinend noch nicht geschnallt, dass, wenn man zum Beispiel sagt, wow, die krasse Oberschenkel, den Ball will ich nicht im Gesicht haben. Es ist einfach etwas anderes, ist, als wenn man sagt, hey, die ist ja mega fett. Oder?
Das bedeutet im Endeffekt auch ein bisschen, oder? Mehr Aufmerksamkeit durch die EM, es hat mehr Erfolgserlebnisse gehabt. Das gibt auch mehr Angriffsfläche.
Ganz genau, es ist genau das und das sieht man ja überall. Oder? Und ich glaube, eben der nachhaltige Effekt, also dass man wirklich sagt, hey, die EM hat jetzt etwas bewirkt, ob das anhaltet, das entscheidet sich jetzt mega daran, wie man mit dem Hass und dieser Diskriminierung umgeht. Ob man das ansprechen und das bekämpft.
Und man muss ja durchaus auch sagen, die EM, und das wollen wir an dieser Stelle auch klar festhalten, hat sehr positive Entwicklungen angestoßen.
Mega viel. Und das haben auch alle Frauen ganz klar gesagt und immer wieder gesagt, hey, betont das auch, es ist so ein riesiger Schritt vorwärts gegangen zu nur schon von ein paar Jahren. Eben, wie ich gesagt habe, an meinen Public Viewings, wo ich war, es sind so viel mehr Frauen und Männer gewesen, die sich für Frauenfußball begeistern lassen. Das ist so etwas Cooles. Und irgendwie, dass der Frauenfußball polarisiert, zeigt ja irgendwie auch, dass er nicht mehr wegignoriert werden kann. Das ist eigentlich auch etwas Positives. Ich merke auch bei mir, dass ich auch nicht so Männerfußball begeistert eigentlich. Und ich habe vorher so die Namen kennt im Frauenfußball, die alle kennen, wie ein Alicia Lehmann, ein Lara Dickenmann, ein Lia Welti kennt man sicher auch als Laie. Und jetzt kenne ich noch viel mehr. Ich kenne jetzt auch einen Geraldine Reuteler, einen Alaya Pilgrim, einen Meriam Tercun. Und beim Namen Cemaili denke ich jetzt nicht nur an FCZ-Spieler, sondern wirklich auch an Triola Cemaili, die ein Goal geschossen hat gegen Finnland für die Schweiz.
Was haben denn Spielerinnen und Funktionärinnen und ehemalige Spielerinnen gesagt? Was haben sie persönlich gefunden, hat die EM gebracht?
Ich bin Marisa Wunderlin, Fußballtrainerin. Ich habe mit 16 meinen ersten Trainerinnenkurs gemacht. Dann Schritt für Schritt noch parallel zum selber Spielen angefangen, erste Trainings zu geben. Im Fußball arbeiten darf ich jetzt seit 6-7 Jahren.
Gerade auch Marisa Wunderlin, sie ist ehemalige Cheftrainerin vom FC St. Gallen, von den Frauen. Und seit der EM, oder wahrscheinlich schon vorher, aber mehr sicher seit der EM, mega bekannt, weil sie überall auch als Expertin geredet hat auf SRF und so. Und sie erkennt wirklich einen klaren Wandel. Und sie sieht das auch in ihrer Rolle, als sie gibt noch Trainerinnenkurs.
In den letzten paar Jahren spüre ich sowieso auch generell bezüglich der Sichtweise von Frauen im Sport oder auch gerade Frauen im Fußball Veränderung. Heisst aber nicht, dass wir schon dort angekommen sind, wo wir wie sollten.
Ihr habt mit vielen Spielerinnen geredet, aber nur eine davon hat sich auch gegen den Sexismus gewehrt. Leandra Fluri, erzähl mal, was ist ihr passiert?
Das war beim Göpfinal 2024. Dort hat Fluri noch bei GC gespielt. Und sie hat dort hinter sich beim Aufwärmen zwei Jungs gehört, reden über sie. Und das hat man nachher auch ausgemacht, wer das ist. Das waren Fans vom FC Basel. Und sie haben nicht über das Spiel geredet, sondern über sie. Sie haben gerölt, sie Anführungszeichen geilen Arsch, stöhnende Geräusche dazu gemacht im Takt von ihren Dehnübungen. Wo sie einen Riegel gegessen hat, haben sie Kommentare gemacht wie «Wow, gib's einen Riegel, dann wirst du noch ein bisschen fetter». Also wirklich heftig und das sei über 20 Minuten so gegangen und niemand hat irgendetwas gesagt oder irgendwie eingegriffen.
Was hat sie gemacht?
Sie hat es öffentlich gemacht. Sie hat ein Foto von beiden auf Instagram hochgeladen mit einem Balken über dem Gesicht, also dass es anonymisiert ist. Sie hat aber gesagt, was ihr gerade passiert ist und das sagen die beiden, die das gemacht haben. Und sie hat auch Strafanzeige gemacht gegen Unbekannte.
Und was waren die Konsequenzen?
Die beiden sind gefunden worden und auch verhört worden, weil das Ganze einen mega medialen Aufschrei gegeben hat. Und für die Leandra, das hat sie mega betont, einfach ein riesen Aufwand war. Also mega viele Stunden, die sie verbraucht hat für das. Will sie nicht mega ins Detail gehen, was nachher passiert ist. Sie sagt uns aber, die Konsequenzen seien minimal gewesen, auch weil einer von beiden erst 15 war. Und ja, sie sind auch nicht sicher, ob sie etwas daraus gelernt haben.
Also würde Leandra Fluri sagen, sich zu wehren, das lohnt sich nicht?
Schwierig. Ich glaube, so würde sie das nicht unterschreiben, nein. Weil es ist mega wichtig, dass man ein Zeichen setzt gegen Sexismus. Mega viele Frauen, die wir jetzt Gespräche gesucht haben, haben alle diesen Fall gekannt, haben gesagt, hey, Leandra hat sich auch gewehrt und sie ist immer noch Fußballerin. Sie sagt aber, sie ist schon nicht so krass unterstützt worden. Also das Echo, der Aufschrei war nachher grösser als das, was sie eigentlich wollen hat, dass die zwei sich irgendwie bei ihr entschuldigen und das haben sie nicht.
Wie können sich denn betroffene Fußballerinnen oder auch Funktionärinnen oder Trainerinnen überhaupt wehren?
Im Sport allgemein, also nicht nur im Fußball, gibt es die sogenannte SSI, Swiss Sport Integrity Meldestelle. Die ist, wie gesagt, für alle, für Männer und für Frauen, jeglicher Sportarten. Die gibt es erst seit 3 Jahren. Die kann man aber anonym Meldungen machen. Die Gründung geht direkt auf die Enthüllungen von der sogenannten Macklingen-Protokoll im Jahr 2020 zurück. Das war eine Geschichte von unseren beiden Kollegen im Magazin, wo ehemalige Athletinnen mega krasse Schilderungen von psychischer Gewalt, Erniedrigungen, Machtmissbrauch im Schweizer Spitzensport öffentlich gemacht haben, besonders im Kunstturnen. Und das hat so eine riesige öffentliche Debatte ausgelöst, als nachher die Meldestelle gegründet worden ist. Und ja, die hat eigentlich recht viel und jetzt auch immer mehr Kompetenzen. Die kann dem nachgehen, es geht auch um Doping, Korruption, eben ethische Verstöße. Und sie kann die untersuchen und gegebenenfalls auch als Schweizer Sportgericht weiterleiten.
Und wenn du jetzt mit diesen Spielerinnen darüber geredet hast, haben sie denn den Eindruck, dass das genügt? Oder was hast du für einen Eindruck?
Also man muss sagen, außer Leandra Fluri hat niemand von dieser Meldestelle überhaupt gewusst, dass es die gibt. Also schon mal recht enttäuschend. Ich habe das Gefühl, die Sensibilisierung fehlt mega. Und das sagt zum Beispiel auch Marisa Wunderlin.
Generell wünsche ich mir, dass wir es schaffen, Menschen besser zu sensibilisieren. Das heisst Spielerinnen vor allem auch oder Athletinnen. Aber vor allem auch, dass wir es schaffen, um vorhandene Lösungsmittel noch besser zu koordinieren, noch besser zu nutzen, vor allem auch besser auf die zu sensibilisieren, sodass die Vereine nämlich die vorhandenen Mittel und Lösungen noch besser zu nutzen und uns dann weitere Gedanken machen, ob es allenfalls noch etwas weiteres braucht oder nicht. Aber bis dahin haben wir doch schon einige Arbeit noch vor uns.
Jetzt zum Schluss, hast du persönlich den Eindruck, es wird genug gemacht?
Es wird sicher als Problem erkannt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch ganz, ganz viel, gerade auch Männer gibt im Fußball, die uns wahnsinnig fest auch helfen in dieser Entwicklung von dieser Sportart. So, ja, man darf es von Einzelfällen sicher auch nicht für alle rückschliessen. Aber Fakt ist, dass die Kultur, die im Fußball gelebt ist, im Moment sehr männlich dominiert ist.
Wenn man wirklich mal aktiv danach googelt oder auch mit dem Schweizer Fußballverband redet oder auf die Website geht, dann sieht man, dass es mega viele Kampagnen gibt. Du magst dich sicher erinnern, an der EM hat es so die Plakate gegeben, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Also irgendwie mal, es ist etwas um, man checkt es. Auch Swiss Olympic übrigens hat mega viele coole Online-Schulungen, wo es genau um das geht. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es geht nicht so ganz ab in die Praxis, nicht zu den einzelnen Vereinen. Und dort kommt es halt mega darauf an, wer am Drücker ist. Eben, dass er das Problem erkennt und will angehen und seine Trainerinnen, Trainer und Spielerinnen und Spieler darauf sensibilisiert oder eben nicht.
Andere Beispiele, die ich mich merke, erinnere als Trainerin oder in meiner Funktion, ist sicher, dass du oft so ein bisschen um deine Kredibilität oder Glaubwürdigkeit wie musst ein bisschen kämpfen. Die letzten 3-4 Jahre passiert mir das nicht mehr so stark wie früher. Ich mag mich erinnern, als ich Assistenztrainerin war beim A-Nationalteam, da hat mir mal eine in einer vollen Überzeugung einen Vortrag gehalten, welche Spielerinnen da Potenzial haben für das Nationalteam und welche nicht. Aber er selber hat mal, glaube ich, ein halbes Jahr im Frauenfußball geschafft. Und ich seit 15 Jahren und bin Assistentin gewesen von dem Team, wo er darüber geredet hat. Also so Situationen, die gibt es immer wieder. Ich glaube nicht, dass das sich nur auf den Fußball beschränkt. Aber natürlich, gerade Sportarten, die eine lange männliche Tradition haben, sind natürlich prädestiniert dafür.
Die Spielerinnen, Funktionärinnen, Trainerinnen, die ein Zeichen wollen setzen, die wollen sensibilisieren, die haben ihr in einem ausführlichen Text zusammengefasst. Den verlinken wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschrieb. Danke, Aniel, fürs Vorbeikommen und zu erzählen.
Danke für die Einladung.
Das war die neueste Folge von «Apropos» zum Thema Sexismus im Frauenfußball. Produziert hat die Folge Tobi Holzer. Ich bin Alex Aregger und die nächste Folge, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.